Jetzt zur Predigt. Wir stehen im Philipperbrief im Kapitel 4. Wir wollen heute die ersten 9 Verse anschauen. Ich habe die Predigt überschrieben, wie könnte es auch anders sein? Christusähnliche Gesinnung gibt Festigkeit. Gibt Festigkeit, die durchträgt bis ans Ziel. Ich lese die Verse 1 bis 9 aus dem 4. Kapitel des Philipperbriefs. Ich lese aus der nicht revidierten Elberfelder Übersetzung. Daher, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und Krone oder mein Siegeskranz, also steht fest im Herrn, Geliebte. Die Evodia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich, einerlei gesinnt zu sein in dem Herrn. Ja, ich bitte dich auch, mein treuer Mitknecht, stehe ihnen bei, die im Evangelium mit mir gekämpft haben, auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Name im Buch des Lebens sind. Freut euch in dem Herrn alle Zeit, wiederum will ich sagen, freut euch. Lasst eure Gelindigkeit kund werden allen Menschen, der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn bewahren in Christo Jesu. Übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was würdig, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was lieblich ist, alles, was wohllautet, wenn es irgendeine Tugend, wenn es irgendein Lob gibt, dieses erwäget. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, dieses tut, und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Ich möchte kurz beten. Herr Jesus, wenn wir jetzt dein Wort anschauen, dann rede du selbst. Rede in Klarheit und Vollmacht und lass es unsere Herzen verstehen, was du uns zu sagen hast, damit unser Leben wohlgefällig wird vor dir und Festigkeit erlangt. Amen. Paulus kommt zum großen Finale. Er kommt zum Ende dieses wunderbaren, lieblichen Briefes, eines Briefes, der so von Herzen und zu Herzen geht wie kaum ein anderer. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Ich habe den Philipperbrief wie einen Liebesbrief empfunden. Wie gesagt, das große Finale. Er schließt den Brief jetzt ab mit noch einmal Ermahnungen oder Ermunterungen, die sein ganzes Anliegen zusammenfassen. Er beginnt den Brief oder dieses 4. Kapitel mit dem Wort daher. Wissen wir noch, woher? Wissen wir noch, was er gerade vorher gesagt hat? Haben wir noch die letzten beiden Verse von Kapitel 3 im Ohr? Ich will sie uns nochmal vorlesen. Da heißt es, denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher auch wir den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leibe der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Daher, woher? Christus kommt wieder. Paulus hat damit das 3. Kapitel abgeschlossen und damit eigentlich auch den gesamten belehrenden Inhalt des Briefes. Christus kommt wieder. Unser Bürgertum ist in den Himmeln. Von daher erwarten wir ihn. Und er wird kommen und wird uns umgestalten, damit wir nicht nur Christusähnliche Gesinnung haben, sogar unser Leib wird Christusähnlich sein. Unglaublich, oder? Hast das noch auf dem Schirm? Steht das noch auf deinem Zettel? Christus kommt wieder und er macht mich zu einem, wie er ist. Ich bekomme seinen Leib. Seine Gesinnung darf ich hier auf der Erde schon üben. Daher, was wirkt das in dir aus? Was löst es aus, wenn du an den Himmel denkst? Wenn du so Verse liest, unser Bürgertum ist in den Himmeln und er kommt und er wird mich umgestalten. Daher. Und du sitzt heute Morgen hier in der Gemeinde, hast dich vielleicht ganz außen oder ganz hinten oder ganz vorne hingesetzt. Warum? Was ist los? Daher. Daher, ihr lieben Geschwister. Paulus setzt dieses Wissen, der Jesus kommt wieder und unser Bürgertum ist in den Himmeln, in Beziehung zu den Menschen, zu denen er schreibt, zu der Gemeinde. Und er redet jetzt Geschwister an, im Bewusstsein, Jesus kommt wieder und mein Bürgertum ist in den Himmeln. Und wenn er kommt, wird er mich umgestalten, nicht nur mich, sondern auch die ganzen Geschwister. Und die bekommen einen Leib wie Christus. Sie werden Christus ähnlich sein, durch und durch. Was bewirkt das? Daher. Und jetzt lesen wir, wie Paulus plötzlich die Geschwister sieht. Ich denke, er hat sie schon immer so gesehen. Aber hast du sie schon so gesehen? Daher, und jetzt redet er Menschen an. Und er nennt sie, daher, meine geliebten und ersehnten Brüder. Und ich denke, er schließt die Schwestern mit ein. Er schreibt nämlich auch an Schwestern. Geliebte und ersehnte Geschwister. Hast du heute Morgen schon jemanden so begrüßt? Mein geliebter Bruder, meine ersehnte Schwester. Hast du Sehnsucht gehabt, als du heute Morgen aufgestanden bist, nach deinen Geschwistern? Die, mit denen du einmal das Bürgerrecht im Himmel teilen wirst, die einmal vollkommen in Christus dargestellt werden vor Gott. Wie sehen wir uns? Wie sehen wir den, der neben uns sitzt? Oder der zum Glück vielleicht auf der ganz anderen Seite der Gemeinde sitzt? Hä? Wie ist das? Daher meine geliebten und ersehnten Geschwister. Ich muss noch viel lernen. Paulus schreibt noch weiter. Meine Freude. Was ist deine Freude? Was war so das Highlight der letzten Woche für dich? Was war dein Hoch? Waren es Geschwister? War es die Gemeinde? War es der Jesus selbst? Sicher das Beste. Aber es wäre schön, wenn deine Freude die Geschwister sind. Wenn meine Freude die Geschwister sind. Nicht nur meine Last, meine Bürde. Paulus sagt, meine Freude. Und jetzt steigert es sich noch. Meine Krone. Meine Krone. Wenn Paulus an den Himmel denkt und vor Geschwistern steht, dann sagt er, meine Krone. Man könnte auch sagen, mein Siegeskranz. Ihr Frauen habt euch ja im letzten Frauenkreis über Siegesgrenze unterhalten. Ne? Das sind Dinge, die wir zum Lohn bekommen. Gibt es Geschwister, die du als deinen Siegeskranz ansehen darfst? Wo du sagst, darin habe ich mich investiert und die werden mal mir zum Lohn werden, zur Krone werden, wenn ich in den Himmel komme. Ist schön, wenn das so ist. Das gibt Ansporn. Siehst du sie so? Und auf der anderen Seite, gibt es Menschen, deren Krone du bist? Von denen du weißt, sie haben sich in dich investiert? Ich glaube, wir alle haben solche Menschen. Keiner von uns ist hier, der sagt, es war niemand da, der sich in mein geistliches Wohl investiert hat. Vielleicht waren es die Eltern, vielleicht waren es Geschwister, vielleicht waren es Radiobotschaften oder sonst was. Es ist schön, da kann man dankbar für werden. Und das gibt einem die richtige Sicht auf Gemeinde. Auf Gemeinde, wo man sich freuen kann. Gemeinde, wo man sich liebt, wo man sich ersehnt. Und Gemeinde, wo man sich ermahnt. Paulus hat für die Menschen, für die er jemand war, die ihnen geholfen, oder für die Menschen, die seine Krone sind, eine Botschaft. Er sagt, steht fest. Warum? Warum sagt Paulus, steht fest? Weil Paulus Geschäftsmann war. Paulus war durch und durch Geschäftsmann. Er wollte seinen Gewinn nicht verlieren. Er sagte, ihr seid meine Krone. Ihr werdet was sein, wenn der Herr Jesus wiederkommt und ich vor ihm stehe, dann werdet ihr meine Krone sein. Dann wird der Jesus zu mir sagen können, wohl du treuer Knecht, weil ihr da seid, weil ich mich in euch investiert habe und weil ihr geglaubt habt und gelernt habt und weil ihr ein bisschen mehr Christusähnlichkeit tragt. Wunderbar. Paulus sagt, bleibt fest. Bleibt fest, damit diese Krone nicht in den Schmutz fällt. Bei Paulus ist sowas nie nur leeres Wort. Paulus sagt nämlich, bleibt fest. Und dann hört er auf. Was hätten die Geschwister tun sollen? Wie bleibt man fest? Paulus investiert in diese Festigkeit. Paulus tut etwas dafür, dass seine Krone, die Geschwister in Philippi, wirklich strahlende Kronen sind. Was macht er? Er traut sich, den Finger auf wunde Punkte zu legen. Er traut sich doch wahrhaftig zu ermahnen. Paulus, machst du hier nicht eigentlich einen Fehler? Ist dann nicht mit der Freude vorbei, mit den geliebten und ersehnten Geschwistern? Muss denn jetzt schon wieder Ermahnung kommen, gerade in seinem so schönen Brief? Paulus will, dass seine Geschwister vorwärts kommen, dass sie feststehen. Und er investiert alles, er riskiert alles. Er riskiert vielleicht sogar ein klein bisschen Harmonie. Aber er möchte, dass er immer, wenn er an die Philippa denkt und an den Herrn Jesus, das in seinem Herzen aufsprudelt. Meine Freude, meine Krone, meine geliebten und ersehnten Geschwister. Und ich glaube, wenn man solch ein Herz hat, eine solche Sicht, dann darf auch jemand sich investieren und darf uns ermahnen. Und wir werden feststellen, Paulus scheint nicht nur an die Philippa gedacht zu haben, sondern auch an mich und dich. Er kommt zu Vers 2 und er spricht zwei Schwestern an. Ich will direkt vorneweg sagen, es wird oft ausgelegt, da waren zwei Schwestern, die hatten Streit untereinander, Zickenkrieg. Ich bin davon überzeugt, das war nicht der Fall. Ich werde euch auch gleich begründen, warum. Er spricht die Evodia an und er sagt, die Evodia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich. Er sagt nicht, die Evodia und die Syntyche ermahne ich. Streitet nicht, vergebt euch einander und haltet Frieden untereinander. Das sagt er überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob überhaupt was zu vergeben war oder ob irgendwo ein Streit war. Paulus redet davon nicht. Er sagt nur, ihr sollt einerlei gesinnt sein oder dieselbe Gesinnung haben oder wie es auch immer übersetzt wird. Was meint er damit, einerlei gesinnt zu sein? Er sagt auch nicht, einer muss nachgeben und der andere auch ein bisschen und dann kommen wir hin. Er sagt auch nicht, einer hat Recht und der andere Unrecht. Sie sollen einerlei gesinnt sein. Was meint er? Wir wissen, dass der Philipperbrief das Thema Gesinnung hat. Und jetzt läuten unsere Ohren, oder? Schauen wir nochmal in Kapitel 2. Lesen wir ab Vers 2. Da kommt es ganz genau das gleiche Wort vor. Einerlei gesinnt zu sein. Da sagt er, so erfüllt doch meine Freude, dass ihr einerlei gesinnt seid. Das schreibt er an alle Geschwister. An alle Geschwister. Seid einerlei gesinnt, eines Sinnes, nichts aus Parteisucht oder eitlem Ruhm tuend, sondern in Demut, einer den anderen höher achtend als sich selbst. Ein jeder nicht auf das Seinige sehend, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christo Jesu war. Und dann folgt der Christushymnus. Zwei Geschwister, hier waren es zwei Schwestern, brauchten die Ermahnung, diese einerlei Gesinnung zu haben. Diese eine Gesinnung, nämlich nicht auf sich zu schauen, sondern auf den anderen. Den anderen höher zu achten und so gesinnt zu sein wie Christus. Bleiben wir ein bisschen dabei stehen. Was waren das für Schwestern? Waren das Schwestern, die so ganz unscheinbar Mitläufer in der Gemeinde waren? Die so am Rand standen, die sich so gerade bekehrt hatten, vielleicht noch so ein bisschen schwierig waren, vielleicht so wie Maria Magdalena, 7 Dämonen ausgetrieben, schwierige Frau. Was waren das für Frauen? Paulus klärt uns ein bisschen über die beiden auf und der Heilige Geist hat es für wichtig gefunden, uns das zu sagen. Das waren Frauen, von denen es heißt, dass sie mitgekämpft haben am Evangelium, sagt Vers 3. Mit Paulus und mit Clemens und mit all den anderen Mitarbeitern. Diese beiden Frauen standen in der ersten Reihe und haben gekämpft am Evangelium. Vielleicht sind sie müde geworden. Vielleicht haben sie ein bisschen die Blickrichtung verloren und haben auf sich selbst geschaut und haben gesagt, was kann ich schon bewirken? Und vielleicht sind dann eigene Dinge ganz wichtig geworden. Vielleicht sind auch sowas wie kleine Parteiungen entstanden. Vielleicht war es einfach Müdigkeit, ein Burnout, ein innerer Unfriede. Vielleicht war auch etwas da, was beide getrennt hat. Ich weiß es nicht. Aber ich lese nichts von Streit. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich ganz persönlich habe mich in den beiden Schwestern wiedergefunden. Wisst ihr, wie oft es einem so geht, wenn man für das Evangelium kämpft, dass man den Herrn Jesus aus dem Blick verliert, dass man auf die eigenen Kräfte, auf die eigene Müdigkeit, auf die eigenen Verletzungen schaut? Und Paulus ermahnt sie und sagt, seid einerlei gesinnt, habt diese eine Gesinnung, schaut auf Christus, seid gesinnt wie Christus. Ich finde das wunderbar, dass Paulus nicht nur sagt, hey, ihr seid mein Hauptgewinn und sorgt dafür, dass es so bleibt, sondern dass er sich investiert. Er scheint jeden einzelnen der Geschwister auf dem Schirm gehabt zu haben. Nicht nur die Gemeinde in Philippi, die große graue Masse. Er wusste, da sind zwei Schwestern, die brauchen Hilfe. Und er mahnt sie und er stellt ihnen ganz kurz den Herrn Jesus vor. Die eine Gesinnung, gesinnt zu sein wie Christus. Aber ich finde es schön, dass er nicht nur auf die zwei Schwestern zugeht, sondern er tut noch etwas. Er schreibt an die Gemeinde. Lesen wir mal Vers 3. Da heißt es, ja, ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, steh ihnen bei. Und da sind sich alle Ausleger einig und auch die Bibel sagt es in der Fußnote. Damit ist die Evodia und die Syntyche gemeint, die in dem Evangelium mit mir gekämpft haben, auch mit Clemens und meinen geliebten Mitarbeitern, deren Name im Buch des Lebens ist. Jetzt hat Paulus einen Fehler gemacht. Man schreibt in dem Brief doch durchgängig. Er schreibt an die ganze Gemeinde und jetzt schreibt er auf einmal an einen treuen Mitknecht oder Jochgenossen. Einer, der mit ihm wie so ein Rind im Joch geht und ackert. Wen meint er damit? Wer ist dieser treue Mitknecht? Keine Ahnung. Und ich frage mich, ob die Philipper wohl gewusst haben, wer dieser treue Mitknecht ist. Ich glaube nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube, Paulus will hier etwas machen. Er möchte sagen, jeder, der diesen Brief liest, ist hier angesprochen. Jeder, der diesen Brief liest, sollte ein treuer Mitknecht sein. Einer, der mit Paulus in Jochgemeinschaft geht. Wisst ihr, einer, der nicht eine schöne Kuh mit goldener Glocke auf der Alm ist, Bimmel, Bimmel und schöne Kräuter fressen, sondern jemand, der sich die Füße schmutzig macht. Jemand, der ackert. Jemand, der dafür sorgt, dass Frucht entsteht. Bist du so jemand? Bin ich so jemand? Lassen wir uns einspannen neben Paulus und ackern wir? Was sagt Paulus, sollen wir tun? Er schreibt, mein treuer Mitknecht, steh ihnen bei. Möchtest du dich heute Morgen in solch eine Jochgemeinschaft nehmen lassen? Komm von der Alm runter, reih dich ein, tritt in die Furche und geh über den schmierigen Acker. Und steh Menschen neben dir in der Gemeinde bei, die Not haben. Siehst du sie? Mach diese Not zu deiner Not. Steh ihnen bei. Paulus hat für diese beiden Schwestern nicht nur eine Ermahnung. Ich ermahne sie. Oh, zum Glück hat Paulus nicht auf mich gezeigt, ne? Die Schwester neben mir hat es erwischt. Klasse. Und jetzt redet er zu mir und sagt, hey, du, steh denen bei. Ihre Not ist deine Not. Nicht, Edge, die hat es erwischt. Du bist gemeint. Lass dich einspannen. Steh ihnen bei. Ich habe eine Frage, Paulus. Wie steht man den Geschwistern bei? Wie macht man das? Paulus nimmt uns mit und erklärt uns einiges. Er hat uns das Problem genannt und hat gesagt, da ist eine falsche Gesinnung. Und jetzt zeigt er uns die Lösung fürs Problem, wenn Geschwister die Gesinnung verrückt ist. Wie macht man das? 4 Punkte. 4 Punkte zeigt er, wie Gesinnung wieder zurechtgerückt wird. Das erste ist Freude im Herrn. Das zweite ist Gelindigkeit oder Güte. Das dritte ist das große Gesamtbild vor Augen haben. Und das vierte ist Gebet. Gehen wir durch die Verse 4 und die folgenden. Paulus sagt, freut euch. Freut euch im Herrn. Es gibt befohlene Freude. Freude kann man befehlen. Paulus macht das hier. Wisst ihr, was das für eine Freude ist? Ich nenne es, es ist eine Trotzdem-Freude. Umstände kannst du und ich nicht ändern. Aber jemanden ermuntern und sagen, freu dich an etwas anderem als das, was dir Not macht, können wir jedem sagen. Das ist kein billiger Hinweis wie Kopf hoch, wird schon. Kopf hoch, sonst fällt das Krönchen runter. Nein, hier heißt es, freu dich im Herrn. Lenk den Blick deiner Geschwister auf Christus. Freu dich doch an dem Herrn Jesus. Deine Umstände, deine Herzensnot, deine dunklen Gedanken geben keinen Anlass zur Freude. Und den kann ich dir auch nicht wegnehmen. Aber ich kann dir eins sagen, es gibt einen Grund zur Freude. Das ist Christus. Schau auf ihn. Das ist das, was Paulus hier macht. Freut euch im Herrn. Abermals will ich sagen, freut euch. Ein guter Hinweis. Richte den Blick deiner Geschwister auf Christus. So stehst du ihnen bei. Und dann handle selbst wie Christus. Vers 4. Lasst eure Gelindigkeit oder Milde oder Güte kund werden allen Menschen. Ich glaube, wir tun der Schrift keinen Gewalt an, wenn wir hier sagen, diese Gelindigkeit darf man auch übersetzen mit Christusähnlichkeit. Lass doch deine Christusähnlichkeit deutlich werden gegenüber deinen Geschwistern. Dann wirst du ihnen beistehen. Mir ist eingefallen, wir waren zum Geburtstag von Philipp mit ein paar Brüdern beieinander. Und der Thomas hat kurz über Titus 2, Vers 10 geredet. Da heißt es, dass wir in allem die Lehre unseres Herrn Jesus zieren sollen. Ich habe gedacht, genau das ist hier gemeint. Lass doch deine Christusähnlichkeit deutlich werden. Damit der Jesus geehrt wird. Und wenn das geschieht, werden Geschwister erbaut. Ich finde das schön, dass Paulus so konkret uns zeigt, wie man Geschwistern beisteht. Nicht Kopf hoch, klappt schon. Oder wird auch wieder anders. Oder der Herr kommt bald wieder. Es wird schon passen. Oder wir alle sind doch schwach und fallen mal. Oder wir leben nur von Gnade. Sind das wirklich Beistände, die jemandem weiterhelfen? Anderl hat eben von dem Starthilfekabel geredet. Paulus zeigt uns hier, wie die Klemmen anzusetzen sind. Was wirklich hilft. Lenk den Blick auf Christus für deine Geschwister. Zeig du in deinem Leben deine Christusähnlichkeit. Warum? Der Herr ist nahe, heißt es. Der Herr ist nahe. Ich finde das schön, nicht der Herr wird wiederkommen. Der Herr ist nahe, jetzt. Er wird nicht nahe sein, er ist jetzt nahe, er ist hier. Er schaut doch zu. Ja, er kommt wieder, aber er ist jetzt schon hier. Er kriegt mit, wie du mit deinen Geschwistern umgehst, wie du mit einer Evodia und einer Syntyche umgehst und ihnen beistehst. Wag es nicht, billigen Beistand zu leisten, leiste echten Beistand. Das nächste ist, seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Ich habe mir in meiner Bibel an diesen Vers rangeschrieben, statt Sorgen falten, Hände falten. Statt Sorgen falten, Hände falten. Merkt euch das. Wenn wir Geschwistern beistehen wollen, dann kommen Sorgen auf uns zu, weil unsere Geschwister Sorgen haben. Und wenn wir ihnen echt beistehen, dann werden ihre Sorgen unsere Sorgen. Was machen wir damit? Gebet. Gebet. Bringen wir unsere Anliegen und die unserer Geschwister vor Gott. Was passiert dann? Dann kriegen wir das rechte Bild von unseren Situationen. Dann begreifen wir, der Herr ist nah. Das ist das große Bild. Die belasteten Geschwister, die in Not sind, und wir als Helfer mühen uns vielleicht ab, strampeln ab und denken, wie geht's weiter? Warum kapiert er es nicht? Und der Herr ist nah. Der Herr sieht es. Der Herr hat es schon lange mitgekriegt. Was wünscht er sich? Dass wir alle, die denen geholfen werden soll und die dir helfen, den Blick auf ihn haben, ihre Christusähnlichkeit deutlich werden lassen und in Abhängigkeit im Gebet leben. Dann haben wir das große Bild vor Augen. Christus ist nah. Was passiert, wenn so ein Beistand in der Gemeinde geleistet wird? Wenn so ein Beistand von dir und mir, von jedem von uns geleistet wird? Vers 7. Dann kommt Friede, der den Verstand übersteigt. Schon was Gewaltiges. Frieden, der den Verstand übersteigt. Mich erinnert das an die Freude, diese Trotzdem-Freude. Ich glaube, das ist ein Trotzdem-Friede. Ein Friede, wo unser Verstand nicht mitkommt. Könnt ihr euch solch eine Gemeinde vorstellen? Ich hoffe, die Philipper haben das beherzigt, was Paulus ihnen geschrieben hat. Und es wird eine der schönsten Gemeinden gewesen sein. Ich weiß nicht, ob das so gewesen ist. Wir können ja mal lesen, wie es den Philippern gegangen ist. In der Offenbarung liest man dann, wie es ihnen später ergangen ist. Aber du und ich, wir haben die Chance, unsere Gemeinde heute zu prägen. Unsere Gemeinschaft, die Qualität, indem dass wir einander beistehen, wie Paulus es hier vorschlägt. Nicht mit dem Finger aufeinander zeigen, sondern echten Beistand üben. Beistand, der nachhaltig, der wertig ist, der etwas bewirkt. Ein Friede, eine Qualität wird sich einstellen, die Herz und Verstand bewahrt. Hier schließt sich für mich ein Kreis. Ein Kreis, irgendwie scheint der Friede im Herzen und Verstand von einigen Geschwistern durcheinander gekommen gewesen zu sein. Zumindest vielleicht von den zwei Schwestern. Und man steht ihnen bei. Es entsteht ein Friede. Und Herz und Verstand sind bewahrt. Wisst ihr, was das ist? Prophylaxe. Vorbeugen, dass man wieder fällt und Schiffbruch erleidet. Die Qualität in der Gemeinde steigt. Herz und Verstand, Herz und Sinn sind bewahrt. Wünschen wir uns das? Paulus hat uns gezeigt, wie es geht. Durch Gottes Frieden. Wie so ein Friede erhalten bleibt, zeigt der Vers 8. Ich lese ihn noch einmal. Übrigens, Geschwister, ich lese hier nicht nur die Brüder, sondern die ganzen Geschwister. Alles, was wahr, alles, was würdig, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was lieblich ist, alles, was wohllautet, wenn es irgendeine Tugend und wenn es auch irgendein Lob gibt, dieses erwäget. Was meint Paulus damit? Paulus zeigt, wie dieser Friede, der den Verstand übersteigt, sich im Alltag bewährt. Er redet von Dingen, die man erwägt. Da steckt das Wort Waage drin. Ich glaube, Paulus will sagen, was schmeißt du in die Waagschale, wenn es um deine Geschwister geht? Was ist wichtig? Dass er mich immer so komisch anmacht, dass er mich nie grüßt, dass er immer die falschen Lieder vorschlägt, dass seine Gebete vielleicht nicht schriftgemäß sind. Was schmeißt du in die Waagschale? Wenn du an deine Schwester und an deinen Bruder denkst, was macht ihn aus? Was erwägst du? Pass auf, schmeiß die richtigen Dinge da rein. Das sind Dinge, die sich scheinbar widersprechen. Da ist von dem, was wahr ist und was gerecht ist, die Rede. Und auf der anderen Seite von dem, was lieblich und was wohllautend ist. Vielleicht sagst du, wenn ich gerecht bin und über diese Schwester und diesen Bruder nachdenke, dann bleibt nichts mehr für Liebe. Kennst du das? Denkst du so? Paulus sagt, pass auf, was du erwägst. Lass es von dem Frieden geprägt sein. Mach nicht die Augen zu vor dem Falschen oder vor den Fehlern oder vor den Nöten deiner Geschwister, aber mach's richtig. Denk an diese vier Punkte. Freude, Christusähnlichkeit, das große Bild vor Augen und das Gebet. Und dann schau dir die Geschwister nochmal an. Und ich glaube, dann werden wir das Richtige in die Waagschale werfen. Und unsere Gemeinschaft wird in Frieden bewährt sein. Ich wünsche uns das so. Zum Schluss sagt Paulus noch einmal einen Rat an dich und mich und alle Mitstreiter. Er sagt, folge dem richtigen Vorbild. Er sagt, was du gehört, was du empfangen, was du gelernt hast und was du an mir gesehen hast, das tu. Such dir das richtige Vorbild. Vielleicht findest du in unserer Gemeinde kein richtiges Vorbild. Dann nimm Paulus. Er hat dir hier gezeigt, wie man Geschwistern wirklich beisteht. Wie Christusähnliche Gesinnung dazu führt, dass Geschwister fest bleiben und unsere Krone nicht verloren geht. Folg seinem Beispiel. Investier dich in diese Gemeinschaft, indem dass du Geschwistern beistehst, vielleicht dich auch mal traust zu ermahnen, in guter Gesinnung. Was wird die Folge sein? Eine Gemeinde, in der der Gott des Friedens zu Hause ist. Wo der Gott des Friedens mit den Geschwistern ist. Ich habe jetzt vor einiger Zeit einen Bruder getroffen, der nicht sehr positiv von der Gemeinde geredet hat, in der er ist. Oder wo viele Nöte in der Gemeinde sind. Und ich habe ihn dann gefragt, wie geht es der Gemeinde wirklich? Und dann hat er gesagt, der Jesus ist noch da. Ich finde das schön. Es gibt vielleicht viele Dinge, die Not machen in unseren Gemeinden. Aber der Herr Jesus ist da. Hier heißt es, der Gott des Friedens wird mit euch sein. Ich wünsche uns Gelingen und Weisheit dabei, einander beizustehen, damit Christusähnlichkeit sichtbar wird, Freude und Frieden unsere Gemeinde regiert und der Jesus sich wohlfühlt. Amen.